Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu Lukas Kapitel 8. Lukas Kapitel 8. Lukas Kapitel 8. Wir lesen miteinander die Verse 40 bis 56. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Es geschah aber, als Jesus zurückkehrte, nahm ihn die Volksmenge auf, denn alle erwarteten ihn. Und siehe, es kam ein Mann mit Namen Jairus, und er war Vorsteher der Synagoge, und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren, und diese lag im Sterben. Während er aber hinging, drängte ihn die Volksmengen. Und eine Frau, die seit 12 Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und, obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte, kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an, und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach: Wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alles abstritten, sprach Petrus: Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich. Jesus aber sprach: Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Während er noch redete, kommt einer von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagt zu ihm: Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Lehrer nicht. Als aber Jesus es hörte, antwortete er ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gerettet werden. Als er aber in das Haus kam, erlaubte er niemand hineinzugehen, außer Petrus und Johannes und Jakobus und dem Vater des Kindes und der Mutter. Alle aber weinten und beklagten sie. Er aber sprach: Weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, da sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber ergriff ihre Hand und rief und sprach: Kind, steh auf! Und ihr Geist kehrte zurück, und sogleich stand sie auf, und er befahl, ihr Essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemanden zu sagen, was geschehen war. Amen. Amen. Lass uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Herr Jesus Christus, du Sohn des Allerhöchsten, unser Meister und Erlöser, wir wollen dir die Ehre geben, jetzt auch in dieser Stunde. Und wir wollen wieder von dir lernen. Herr, lass uns dich doch sehen in deiner Herrlichkeit und Größe und Macht, und erfüll all unsere Herzen mit Anbetung, mit tiefer Dankbarkeit und mit Lob für dich, Herr, dass du im Zentrum stehst und alle Augen allein auf dich gerichtet sind und du alle Ehre hast. Herr, hab dein Werk an uns, dass wir dich von ganzem Herzen lieben, uns mehr über dich freuen, dir mehr gehorchen und dich so mehr ehren, weil du es wert bist. Herr, schenk uns dazu deine Gnade, dass wir dir glauben, dass wir deinem Wort vertrauen und so große Freude haben. Herr, segne uns um deines Namens willen. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Ist euch hier etwas aufgefallen in Kapitel 8? Also wir hatten gerade gelesen von diesem besessenen Mann, in dem viele tausende Dämonen hausten. Und was tun sie? Alle miteinander? Sie fallen nieder zu den Füßen Jesu. Diese ganze Legion von Dämonen und dieser besessene Mann, er fällt nieder zu den Füßen Jesu. Als er geheilt war, als seine Vernunft wieder zurückkehrte, was tat er da? Man fand ihn vor, wie er saß, zu den Füßen Jesu. Heute nun hören wir von einem Synagogenvorsteher. Was tut er? Wie begegnet er Jesus? Er fällt nieder zu den Füßen Jesu. Wir hören von einer blutenden Frau, die Christus heilt und die zittert vor Angst. Ja, was tut sie? Sie fällt nieder zu den Füßen Jesu. Verstehst du? Die einzig angemessene Haltung gegenüber diesem Christus ist, zu seinen Füßen zu fallen, auf sein Angesicht. Denn dieser ist furchtgebietend. Verstehst du, mit wem wir es hier zu tun haben? Er ist Christus. Und die Frage, die ich gleich zu Beginn stellen möchte, ist, ob diese Furcht wirklich schon in deinem Herzen angekommen ist. Ob du das verstehst, was wir hier lesen, dass Menschen niederfallen vor Christus auf ihr Angesicht, ob diese Gottesfurcht wirklich angekommen ist in deinem Herzen. Weißt du, das ist der Anfang des wahren biblischen Christentums. Es heißt in Sprüche Kapitel 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen. Das ist Einsicht. Das ist der Anfang von wahrer Einsicht, von wahrer Weisheit, den Herrn zu fürchten, den Alleinheiligen zu erkennen, zu zittern vor ihm. Du musst lernen, ihn zu fürchten. Du musst verstehen, mit wem du es zu tun hast. Er ist gewaltig an Kraft und Furcht und Ehrfurcht gebietend an Heiligkeit. Wir sehen hier in diesem Kapitel Christi Vollmacht über die Dämonen, Christi Vollmacht über alle Krankheiten und ja sogar Christi Vollmacht über den Tod. Verstehst du, mit wem wir es zu tun haben? Wir fallen nieder vor ihm. Er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Er ist der Christus. Das Lukas-Evangelium, es lehrt dich, den Herrn zu sehen in seiner Macht und dich ebenso niederzuwerfen zu seinen Füßen. Es heißt in Jeremia Kapitel 10, ab Vers 6, keiner ist dir gleich, Herr. Du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? Denn das gebührt dir. Das gebührt dir. Was gebührt dir? Dass man dich fürchtet. Dass man erkennt, wie hoch erhaben, heilig und herrlich du bist, dass man dich fürchtet. Und so gebührt es sich, auf sein Angesicht zu fallen, zu den Füßen Jesu Christi. Denn er ist der Herr aller Herren. Doch, und das lehrt dich auch Lukas Kapitel 8 und das ganze Lukas-Evangelium auch, dass der Herr denen, die so in Ehrfurcht vor ihm niederfallen, die ihm so die Ehre geben, die ihn so von Herzen fürchten, dass der Herr denen, die ihn so fürchten, seine Barmherzigkeit schenkt, sodass sie nichts mehr zu fürchten haben. Verstehst du? Seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Freundlichkeit. Schon ganz am Anfang haben wir gelesen in Lukas Kapitel 1, in diesem Lobpreis der Maria, da sagt sie, und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, die ihn fürchten. Über wen erbarmt sich der Herr? Wen schenkt er seine Barmherzigkeit? All jene, die ihn fürchten. So heißt es im Psalm 103, Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Die ihn fürchten. Über die erbarmt er sich, sodass er sie aufrichtet. Sodass sie nicht mehr sich fürchten müssen vor ihm. Sondern er seine Gnade schenkt. Und jetzt keine Furcht mehr vor Gericht und Verdammnis da ist. Sondern wahre Furcht vor seiner Heiligkeit, seiner Liebe, seiner Freundlichkeit. Weil wir verstanden haben, mit wem wir es zu tun haben. Welch ein gnädiger Gott. Und genau das sehen wir hier in unserem Text. Wie der Herr sich wie ein Vater über seine Kinder erbarmt, wie über die, die ihn fürchten. Bist du auch einer von denen, die in Wahrheit auf ihr Angesicht liegen? Und ich meine das nicht bloß sinnbildlich. Hat man jemals in deinem Leben gesehen, dass du auf dein Angesicht lagst im Gebet vor diesem Herrn und ihn angerufen hast und ihn gefürchtet hast und erkannt hast, dein Herz erfüllt wurde mit heiliger Ehrfurcht vor diesem Gott? Wenn das der Fall ist, ja, dann erbarmt er sich über dich. Dann schenkt er dir seine Freundlichkeit. Nachdem Christus nun diesen Sturm auf der See stillte, Und nachdem Christus diesen dämonischen Sturm in der Seele des Gerasener stillte, kehrt er zurück zu der anderen Seite des Ufers. Und während die Gerasener ihn loswerden wollten, ihr erinnert euch sicherlich noch an ihre ungeistliche Gebetsstunde, wo sie alle gemeinsam sich versammelten, um den Herrn anzuflehen, sie doch zu verlassen, sehen wir hier auf dieser Seite des Ufers ein ganz anderes Bild. Sie erwarteten ihn schon. Sie hießen ihn willkommen. Sie suchten ihn. So unterschiedlich kann es sein. Auf welcher Seite stehst du? Herr Jesus, bloß weg? Oder willst du, dass er unbedingt bei dir ist? Dass du ihn hast? Dass er dein ist? Vers 40. Und es geschah aber, als Jesus zurückkehrte, nahm ihn die Volksmenge auf, denn alle erwarteten ihn. Erwartest du den Herrn Jesus, auch heute hier im Gottesdienst, dass er zu dir spricht durch sein Wort und dass er große Dinge tut an deinem Herzen? Nun hören wir hier von zwei Wundern, die miteinander verwoben sind. Und in beiden Fällen offenbart Jesu Christi seine Barmherzigkeit über die, die ihn fürchten. Und in beiden Fällen geht es um Töchter. Also die eine Tochter ist 12 Jahre alt und liegt im Sterben. Die andere wird hier Tochter genannt und leidet seit 12 Jahren an einer schlimmen Krankheit. Diese Geschichten werden hier miteinander verwoben. In Gottes Vorsehung werden diese beiden Geschichten tatsächlich in einem behandelt. Denn der Herr, er hat es so gefügt, dass es auf dem Weg, um sich um die eine Sache zu kümmern, diese zweite Sache passiert. Und in beiden Fällen offenbart der Herr seine Barmherzigkeit über die, die ihn fürchten. Lass uns den ersten Fall anschauen, ab Vers 41. Und siehe, es kam ein Mann mit Namen Jairus, und er war Vorsteher der Synagoge und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren und diese lag im Sterben. Während er aber hinging, drängten ihn die Volksmengen. Also hier lesen wir etwas, was wir nicht erwartet hätten, denn normalerweise lehnten die religiösen Führer Christus ab, also sie konnten ihn nicht ausstehen, wie ihr wisst. Und hier hören wir von einem Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Er war sozusagen der Pastor dieser Versammlung, dieser Juden, die Gottesdienste feierten, die Schriften lernten, und er trug im Grunde die Hauptverantwortung. Es gab mehrere Älteste, aber unter diesen Ältesten vor allem einen, der die Hauptverantwortung trug, und er musste einfach darauf achten, dass alles wohlgeordnet ist, also dass die Anbetung, die Versammlung, all das in guter Ordnung geschieht. Und die Synagogenvorsteher, sie waren hochgeachtete Männer und sehr respektiert. Das heißt, er hatte eine sehr hohe Stellung in der jüdischen Gesellschaft. Die Leute schauten zu ihm auf. Er war eigentlich der Mann, der den anderen sagt, wo es lang geht. Das heißt, die Leute verneigten sich vor ihm in Hochachtung. Aber schaut mal, wie er hier auftritt. Vers 41, da heißt es, und siehe, es kam ein Mann mit Namen Jairus. Schau ganz genau hin. Also dieser ehrwürdige Mann, er sieht völlig verzweifelt aus. Das hat man vielleicht an ihm noch nie gesehen. Total mitgenommen. Total aufgebracht. Warum kommt er denn jetzt so auf Christus zugeeilt? Was passiert denn jetzt? Und er fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Er wirft sich nieder, er wirft sich in den Staub. Dieser hochgestellte Mann, er macht sich hier ganz klein. Er fiel ihm zu Füßen und er fleht. Warum? Was ist los? Warum kommt dieser Mann und wirft sich in aller Öffentlichkeit nieder vor Christus? Der Leiter der Synagoge wirft sich nieder in den Staub zu den Füßen Christi. In aller Öffentlichkeit. Warum? Er bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren und diese lag im Sterben. Seine einzige Tochter, 12 Jahre alt. Kannst du dir das vorstellen? Was für ein Schmerz, wie es sein Vaterherz bricht. Seine geliebte einzige Tochter liegt im Sterben. Und sicher wird er alles probiert haben. Er wird alles in Bewegung gesetzt haben, damit ihr Leben gerettet wird. Kein Arzt, aber keine Behandlung, keine Medizin half. Das heißt, vermutlich können wir davon ausgehen, die ganze Synagoge hat gebetet, dass sie doch wieder gesund wird. Aber es tat sich nichts. Ganz im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Dieses kleine Mädchen, es hatte immer heftigere Schmerzen. Es litt Qualen, es wurde immer schwächer. Es lag eindeutig im Sterben. Und der Vater, der musste sich das alles mit ansehen, wie es immer schlimmer wird. Seine kleine, geliebte Tochter. Was für ein Elend. Seht ihr, dass der Tod von niemanden Halt macht? Ob du alt und grau bist oder ob du ein 12-jähriges Mädchen bist. Der Tod kann zu jedem von uns Menschen kommen. Verstehst du? Sag nicht, du bist jung, du musst noch nicht nachdenken über die Zukunft und über das ewige Leben. Du hast ja noch lange zu leben. Irre dich nicht. Der Tod kommt. Sogar zu jungen Menschen. Verstehst du, wie ernst das ist? Und er kommt nicht nur in die Hütte der Armen, er kommt auch in die Paläste der Reichen. Der Tod macht von niemandem Halt. Bist du darauf vorbereitet? Natürlich, Jairus ist hier völlig am Ende. Er ist vollkommen verzweifelt. Irgendwann muss er von Christus gehört haben. Natürlich, alle hörten von diesem Jesus. Aber irgendwie muss Glauben in ihm entstanden sein. Irgendwie kam er zu dieser Überzeugung, zu dieser festen Überzeugung, zu diesem Glauben, dass Jesus die Vollmacht besitzt, Kranke zu heilen. Er glaubte offenkundig daran, denn sonst würde er ja gar nicht kommen, um Jesus zu bitten, dass er sich kümmert um seine sterbende Tochter. Und im Markus-Evangelium heißt es, Jairus sprach, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Also er glaubte, dass wenn dieser Mann kommt und ihr die Hand auflegt, dass sie leben wird. Wir wissen nicht, wann und wie genau er zu diesem Glauben an Christus kam, aber er kommt in seiner Not und seiner Verzweiflung im Glauben an Christus und er wirft sich in Ehrfurcht nieder vor ihm, so dass klar ist, Jesus ist der Herr, der Meister auch über sein Leben und er zeigt größte Ehrfurcht und Ehrerbietung. Und er erlebt das, was im Psalm 103 geschrieben steht. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und so in seiner Freundlichkeit macht der Herr sich tatsächlich auf. Er hört die Bitte, er hört das Flehen, er macht sich auf, um die Tochter zu heilen. Doch der Weg dort zum Haus ist gar nicht so leicht zu gehen, denn es heißt hier in Vers 42, während er aber hinging, drängten ihn die Volksmengen. Das heißt, Menschenmassen scharten sich um Christus, jeder wollte etwas von ihm, jeder suchte seine Aufmerksamkeit, sie bedrängten ihn. Eigentlich wollte er sich ja auf den Weg machen zu dieser 12-jährigen Tochter, doch plötzlich passiert etwas. Christus wird aufgehalten. Da ist noch jemand, über die er sich zunächst erbarmen möchte. Da ist noch jemand anderes, der ihn fürchtet. Über die er das Wort wahrmachen muss, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Hier ist eine, über die er sich erbarmen will, an der er nicht vorbeigeht. Vers 43. Und eine Frau, die seit 12 Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemandem geheilt werden konnte. Also diese Frau, die ist nicht 12 Jahre alt, sondern sie litt 12 Jahre lang unter einer schlimmen Krankheit. Sie litt unter beständiger Blutung. Und die Frauen unter uns wissen, wie schmerzhaft und unangenehm es ist, seine Periode zu haben. Und jetzt überlegt euch das 12 Jahre lang zu haben. Okay? Wer ständig blutet, der hat ständig Schmerzen, ständiges Unwohlsein, ständige Kraftlosigkeit und so weiter. Und deswegen hat sie alles probiert. Alle Ärzte, alle Methoden, alle Medikamente, alles probiert, nichts hat geholfen. Und wir haben tatsächlich Zeugnisse aus der Antike, was so die Ärzte versucht haben, irgendwie zu tun, um einer Frau zu helfen, die so unter Blutungen leidet. Ich sage euch, diese Behandlungen waren katastrophal. Katastrophal. Und wir lesen darum in Markus Kapitel 5 dann. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten. Also die Ärzte haben ihr auch viel angetan. Und alle ihre Habe aufgewendet hat und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. 12 Jahre lang von einem Arzt zum anderen. Und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Kannst du dir das vorstellen? 12 Jahre lang die heftigsten Unterleibsschmerzen. Und sie hat alles gegeben. Wir erfahren, sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt, ihr ganzes Geld hingegeben, damit sie irgendwie geheilt werden kann. Aber es passierte nichts. Es wurde nur noch schlimmer. Aber weißt du, es geht hier nicht einfach um Schmerzen. Es geht hier nicht einfach darum, dass das unangenehm war. Das heißt auch, sie konnte gar nicht diese eheliche Gemeinschaft mit irgendeinem Mann haben. Das heißt, sie ist einsam. Sie konnte auch keine Kinder kriegen in diesem Zustand. Aber wisst ihr was, das ist noch nicht mal das größte Problem. Nein, nach dem Gesetz Mose, Levitikus Kapitel 15, war sie unrein. Und das bedeutet, sie durfte nicht in den Tempel treten, sie durfte nicht an öffentlichen Gottesdiensten teilnehmen, sie durfte keine Menschen anrühren. Und wenn sie das tat, wurden auch die unrein. Sie konnte sich nirgendwo raufsetzen, alles, was sie berührte, war unrein. Ich lese euch mal aus Levitikus 15. Und wenn eine Frau ihren Blutfluss viele Tage außer der Zeit ihrer Absonderung hat oder wenn sie den Fluss über ihre Absonderung hinaus hat, soll sie all die Tage des Flusses ihrer Unreinheit sein, wie in den Tagen ihrer Absonderung unrein ist sie. Jedes Lager, worauf sie alle Tage ihres Flusses liegt, soll ihr sein wie das Lager ihrer Absonderung und jedes Gerät, worauf sie sitzt, wird unrein sein nach der Unreinheit ihrer Absonderung und jeder, der sie berührt, wird unrein sein. Und dann später heißt es, und ihr sollt die Söhne Israels warnen vor ihrer Unreinheit, damit sie nicht in ihrer Unreinheit sterben, indem sie meine Wohnungen, die in ihrer Mitte ist, unrein machen. Also verstehst du das, was das dann eigentlich bedeutet für diese Frau? Also sie lebt hier in ständiger Isolation, beinahe wie so eine Aussätzige. Sie konnte nichts und niemanden berühren und nicht am Gottesdienst teilnehmen. Was meinst du, wie sie geplagt war, allein von dieser Tatsache? Es ist nicht einfach eine körperliche Plage. Es ist vor allem eine seelische Plage. Das heißt, auf der einen Seite, da haben wir den Leiter der Synagoge, der leitet die Gottesdienste, der hat ein hohes Ansehen. Er ist jeden Sabbat dabei, die Gottesdienste zu leiten. Und auf der anderen Seite eine Frau, die seit 12 Jahren gar nicht die Gottesdienste aufsuchen darf. Die sich gar nicht in die Synagoge setzen darf, denn sie würde alles unrein machen. Sie ist außerhalb. Was meinst du, wie verzweifelt sie war? Ich meine, da war dieser Synagogenvorsteher und man möchte meinen, Christus, der geht jetzt schnurstracks zu Jairus, diesen hoch angesehenen Mann. Aber schau mal, er kümmert sich noch um diese Frau. Christus geht nicht einfach an Armselige und Elende und Ausgestoßene vorbei. Er kümmert sich um diese Frau. Diese kranke Frau, sie hat auch irgendwann von Jesus gehört. Und sie hörte vielleicht, dass er Aussätzige sogar gesund macht, wie auch immer. Durch eine Berührung. Er legt die Hand auf und Menschen werden rein. Er hat die Kraft. Und diese Frau weiß, sie kann sich gar nicht unter diese Menschenmenge wagen eigentlich. Also wir können davon ausgehen, sie verschleierte vielleicht ihr Gesicht, damit bloß niemand sie irgendwie erkennt, dass sie irgendwie anonym möglichst unter dieser Menschenmenge sein kann. Und sie weiß auch, sie darf niemanden berühren. Aber dieser Christus, der macht doch Unreine rein. Der berührt doch Aussätzige. Also nimmt sie allen Mut zusammen und schlicht sich dann heimlich an Christus ran, von hinten. Sie muss sich irgendwie durch diese Menge zwängen, denn da waren viele. Sie tritt nicht von vorne an ihn heran, sondern von hinten. Und sie streckt sich aus und sie berührt lediglich die Quaste seines Gewandes. Quasten sind so Fäden am Ende eines Gewandes, die so verknotet sind. Das ist keine Zierde, sondern das war für die Juden eine Merkquaste. Ich lese euch mal vor aus 4. Mose 15. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Oberkleider machen sollen für alle ihre zukünftigen Generationen, dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur aus violettem Purpur setzen sollen. Und das soll euch zur Merkquaste werden. Und ihr sollt sie ansehen und dabei an alle Gebote des Herrn denken und sie tun. Und ihr sollt nicht in eurem Herzen und euren Augen und ihr sollt nicht in euren Herzen und euren Augen nachfolgen, deren gelüstet ihr nachhurt, damit ihr an alle meine Gebote denkt und sie tut und heilig seid eurem Gott. Christus ist der Einzige, der vollkommen das gelebt hat, was diese Quasten hier ausdrücken. Also diese Quasten erinnern die Juden daran, in deinem Alltag, überall wo du hingehst, halte die Gebote des Herrn. Werde nicht untreu. Hab das ständig vor Augen. Es sind Merkquasten. Und Christus ist der Einzige, der so das Gesetz Gottes und damit die Bedeutung dieser Quasten vollkommen erfüllt hat. Er ist es, der das Gesetz Gottes in vollkommener Weise erfüllt. Sie berührt also den, der Gottes Gesetz vollkommen hält. Sie berührt den einzig Reinen. Die Unreine berührt den einzig Reinen. Vers 44 kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Sie berührt also von hinten nur den Zipfel seines Gewandes. Nur. Und sofort ist dieser Blutfluss gestoppt, geheilt. In einem Moment die kleinste Berührung seines Gewandes. Und sie wird geheilt. Verstehst du, was für gewaltige Kraft von Christus ausgeht? Was 12 Jahre lang alle Ärzte nicht geschafft haben, vollbringt Christus in einer Sekunde. In einer Sekunde. Diese Frau, sie kam im Glauben an Christus, dass er sie heilen kann, dass er die Macht hat, und es geschah. Wir wissen, dass sie im Glauben kam, weil Jesus es gleich sagt. Und in Matthäus 9, da haben wir gelesen, denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Das heißt, sie sagte sich selbst, wenn ich nur seine Kleidung berühre, dann wird schon so viel Kraft ausgehen, um mich zu heilen. Diese Frau glaubte tatsächlich an Christus. Er bringt das zustande. Er ist fähig, unheilbare Krankheiten zu heilen. Und die Frau, sie wollte anscheinend lieber verborgen bleiben. Denn so eine Sache, diese Krankheit, die sie hat, ist viel zu beschämt. Es ist viel zu unangenehm. Sie weiß ja, sie darf niemanden berühren. Und nun kommt sie und hat diesen Meister berührt. Sie schämt sich im Grunde. Sie will anonym bleiben. Sie wollte ihn einfach nur heimlich berühren. Doch plötzlich, als sie ihn berührt hat, muss sie irgendetwas gespürt haben. Sie muss in dem Moment gewusst haben, dass sie tatsächlich geheilt ist. Aber am liebsten wäre sie jetzt verschwunden. Aber nein. Weißt du, es gibt bei Christus keine Segnung ohne Begegnung. Also damit meine ich, du musst Christus begegnen. Er erteilt nicht einfach irgendwas aus. Vor einiger Zeit war ich mit meiner Familie im Museum für Edelsteine. Und so die Leute, die sich so mit Edelsteinen beschäftigen, die haben einen großen Hang zu Esoterik. Und die sagen dir dann so, bestimmte Edelsteine haben bestimmte Kräfte, wenn du sie nur berührst, wenn du sie nur bei dir hast. Und ihr Lieben, das ist Aberglaube. Aber warum wollen Leute lieber die Kraft von Stein, anstatt irgendwie, dass sie Gott suchen, der diese Steine gemacht hat? Weil man vor Stein keine Rechenschaft ablegen muss für sein eigenes Leben. Weil diese Steine nicht in dein Leben hineinsprechen, nicht dein Gebieter, nicht dein Herr und Gott sind. Du kannst dir einfach kurz was abholen, ein bisschen reiben oder so, und dann gehst du wieder. Was für ein Humbug, was für ein Aberglaube. Nein, aber Christus musst du dich unterwerfen. Es gibt keine Segnung ohne Begegnung. Er will dein persönlicher Retter werden, dein Herr, dein Erlöser, den du nachfolgst, den du gehorchst. Du kannst dir nicht einfach eine Segnung abholen und in deiner Anonymität bleiben. Sie dachte, im Glauben kommt sie. Was sie dachte ist, sie braucht vor allem diese Heilung für ihre Krankheit. Aber verstehst du, dass Christus sie besser kennt? Er will ihr viel mehr schenken als bloß die Heilung von einer Krankheit. Viel mehr, er kennt sie viel besser, er weiß viel mehr, was sie eigentlich braucht. Ja, sie braucht Hilfe für ihren Leib, aber viel mehr braucht sie dringend Rettung für ihre Seele. Und darum geht es ihm darum, ihr persönlich zu begegnen. Ab Vers 45. Und Jesus sprach, wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alles abschritten, sprach Petrus, Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich. Also nach dem Motto, da weiß man nicht, wer hat dich jetzt angerührt. So viele machen das. Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Petrus brachte gerne mal solche menschlichen Gedanken. Ja, also wenn da so viele Leute sind, dann wie soll man das wissen? Aber Christus weiß hier natürlich mehr. Er hat gespürt, dass Kraft von ihm ausging, göttliche Kraft. Und hieran erkennst du übrigens wieder, dass Christus nicht einfach ein Prophet ist. Denn Jesus betet hier nicht einfach und dann kommt irgendwie Kraft, sondern von Christus selbst strömt Lebenskraft und Heilungskraft aus. Das heißt, in ihm selbst ruht das Leben. In ihm selbst ruht göttliche Kraft. Und natürlich war das nicht einfach so, dass Kraft von ihm ausgeflossen ist, Einfach so, ohne dass er das irgendwie kontrollieren oder darüber nachgedacht hat oder irgendetwas dergleichen. Denn da haben ihn viele berührt. Und da werden viele gewesen sein, die irgendein Anliegen hatte. Man kann nicht einfach anonym Kraft von Christus abzapfen. Dieser Frau hier, von all den Menschen, die ihn bedrängt haben, die ihn berührt haben, die irgendwas von ihm wollten, ist es diese eine Frau hier, die seine Kraftwirkung zuteil wird. Und Christus weiß um sie und er will ihr begegnen. Denn es gibt keine Segnung ohne Begegnung. Und er gibt hier jetzt tatsächlich die Gelegenheit, dass sie sich selbst offenbart. Dass sie selbst sagt, wer sie ist und was sie getan hat. Und ein Zeugnis gibt von dem, was sie erlebt hat. Vers 47. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder. Also alle haben abgestritten, dass sie es waren. Und sie hat sich geschämt. Sie wollte nichts sagen, denn sie fürchtet sich. Was wird dieser Jesus jetzt wohl sagen? Wird er sie tadeln? Wird er seine Segnung vielleicht zurücknehmen, weil sie ja unwürdig ist? Sie zittert am ganzen Leib. Sie weiß nicht, was jetzt passieren wird. Sie wirft sich einfach nieder vor diesem Christus. Und weil sie glaubte und weil sie sich fürchtete, darum erlebt sie nun eine viel größere Heilung, als sie sich jemals erträumen konnte. Weißt du, es heißt in Jesaja 66, auf den will ich blicken. Auf den will ich blicken. Von all den Menschen, die mich bedrängen, die irgendwas wollen, auf den will ich blicken. Auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Christus blickt auf sie und er erbarmt sich über sie. Denn wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und er geht nicht einfach so an ihr vorbei. Er hätte sie einfach mit dieser Heilung gehen lassen können, oder? Hätte er machen können. Aber er will ihr begegnen, denn er hat noch etwas viel Größeres für sie. Sie weiß, sie ist geheilt, sie will nicht schweigen, denn wer wirklich die Gnade des Herrn erlebt hat, der will davon reden, Vers 47. Und sie berichtete vor dem ganzen Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Das heißt, sie gibt ein Zeugnis davon, was der Herr an ihr getan hat, vor dem ganzen Volk. Ja, wer den Herrn fürchtet, der fürchtet sich plötzlich nicht mehr vor den Menschen und was die sagen könnten. Die Frau hat so lange in Isolation gelebt, aber sie berichtet nun dem ganzen Volk, was der Herr getan hat. Wie es heißt im Psalm 50, Vers 15, rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich retten und du wirst mich verherrlichen. So ist die Reihenfolge. Rufe den Herrn an, so wird er dich retten. Und was wird passieren? Du wirst ihn verherrlichen, du wirst ihm die Ehre geben, du wirst vor dem ganzen Volk Zeugnis geben, was der Herr an dir getan hat. Und diese Gelegenheit wollte der Herr Jesus ihr geben, dass sie Zeugnis geben kann von dieser Gnade. Ist das der Fall bei dir? Der Gerasener, er sprach von der Rettung, die er erlebt hat. Diese Frau redet von dem, was sie erlebt hat. Ist das der Fall bei dir? Redest du oder schweigst du über das, was der Herr getan hat in deinem Leben? Und schau mal, jetzt sehen wir, es geht um weitaus mehr als körperliche Heilung. Sie glaubt an Christus. Sie glaubt an ihn. Er hat ihr körperliche Heilung geschenkt. Aber jetzt pass auf. Jetzt auf einmal hört sie diese Worte Jesu. Und sie hat gezittert. Sie weiß nicht, was jetzt passieren wird. Vers 48. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Christus spricht sie hier an als Tochter. Also Jairus wollte, dass man sich um seine Tochter kümmert. Ja, aber Jesus hat hier noch eine Tochter, um die er sich zunächst kümmern muss. Und ich weiß nicht, ob wir uns ansatzweise vorstellen können, was diese Worte für sie bedeuten. Er nennt sie Tochter. Tochter. Und das sehen wir, sobald ich weiß, an keiner anderen Stelle in der Heiligen Schrift. Dass Jesus Christus hier eine Frau einfach als Tochter anspricht. Wir haben eine andere Stelle, da redet er von Tochter Abraham, aber hier spricht er sie als Tochter an, als wäre er ihr Vater. 12 qualvolle Jahre lang war sie von der menschlichen Gesellschaft entfremdet worden. Wie wird sie sich gefühlt haben? Ja, kein Vater, der sie in den Arm nimmt oder irgendetwas dergleichen. Nein, jeder muss Abstand halten von ihr. von Menschen verlassen. Und meinst du nicht, sie wird sich auch vollkommen von Gott abgelehnt gefühlt haben? 12 Jahre lang kein Gottesdienst? Ich darf nicht gehen in den Tempel, ich darf nicht gehen in die Synagoge, Gott will mich gar nicht, Gott hat mich verstoßen. Meinst du nicht, dass sie sich solche Gedanken vielleicht gemacht hat? Was muss diese Frau denn jetzt hören? Mehr, viel mehr, als dass sie geheilt ist von ihrem Blutfluss. Jesus hat sie hier nicht gerufen und sie in die Mitte des Volkes gestellt, um sie zu demütigen, sondern um ihr etwas zuzusprechen, was ihre Seele unbedingt braucht. Unbedingt braucht. Christus tut viel mehr, als sie bloß körperlich zu heilen. Schau mal, er heilt ihre Seele. Er sagt ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Das heißt, ich schenke dir ewiges Leben. Du bist erlöst, du bist gerettet. Du bist nun rein vor Gott. Du bist angenommen. Immer und ewig, du bist eine Tochter. Wie muss sie aufgewühlt gewesen sein, wie die See. So verzweifelt, so am Ende. Und jetzt sagt er, geh hin in Frieden, in Frieden. 12 Jahre lang hast du gedacht, Gott hat dich verstoßen. Nun bin ich gekommen, der Erlöser, der Christus. Und ich sage dir, dein Glaube hat dich gerettet. Geh nun hin in Frieden, Frieden. Sie hatte körperlichen Frieden, ihr Körper war wiederhergestellt. Aber viel wichtiger, sie hat nun geistlichen Frieden mit Gott. Das heißt, sie ist vollkommen angenommen. Welche lieblicheren, freundlicheren Worte könnte man wählen, als sagen, Tochter, verstehst du? Sie ist vollkommen angenommen von ihm. Sie ist nun wieder Teil des Volkes Gottes. Sie darf gehen in die Gottesdienste. Ihr Lieben, das sind Segnungen, die Jesus für einen jeden hat, der sich wirklich im Glauben an ihn wendet. Er schenkt uns seine Liebe. Er macht uns zu Töchtern und Söhnen Gottes. Denn wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten, dass wir angenommen sind. Oh, wir denken, wir sind nicht angenommen. Kann er uns wirklich retten? Kann er uns wirklich Frieden schenken? Und er spricht, Tochter, Sohn, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Du kannst Frieden im Herzen haben. Du musst dich nicht länger plagen, ob du von Gott angenommen bist, ob du von Gott geliebt bist oder ob du verstoßen bist. Du bist eine Tochter. Du bist angenommen. Du bist ein Sohn. Dass dieser Christus solch eine Gnade schenkt. Angenommen. Geliebt. Und schau, es kostet ihm etwas, dass er diesen Weg geht. Er sagt selber, es ist Kraft von ihm ausgegangen. Das heißt, er gibt sich selbst. Es ist etwas, was er gibt, was ihm hinaufströmt. Er wird dann auch sein heiliges Blut für diese einst unreinen, blutige Frau vergießen. Auf dass sie rein wird. Auf dass sie angenommen wird. Auf dass sie eine Tochter Gottes wird. Denn eigentlich, und das sage ich euch in aller Deutlichkeit, eigentlich hätte sie wie Usa, der die Bundeslade anfasste in 2. Samuel 6, auf der Stelle tot umfallen müssen. Denn sie war in Wahrheit unrein, wie ein jeder Sünder es ist. Aber Jesus Christus ist nicht gekommen zum Gericht, sondern um zu retten. Und anstatt, dass sie tot umfällt zu Boden, richtet Christus sie auf und spricht, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Angenommen. Frieden mit Gott. Ewiges Leben. Du bist gerettet. Erbarm über Erbarm. Verstehst du, was Christus hier wie ein Wunder tut an dieser Frau? Aber Moment mal. Sollte er nicht eigentlich die Tochter von Jairus heilen? Ging es nicht eigentlich um was ganz anderes? Ihr könnt euch vorstellen, Jairus war in großer Eile. Ich meine, seine Tochter lag im Sterben. Jede Sekunde zählt. Vermutlich stand er die ganze Zeit unruhig und ungeduldig daneben. Fragt, wann geht es endlich weiter? Wir müssen los, Christus. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Jeder Moment könnte zu spät sein. Und da kommt sie schon, diese Nachricht, vor der er sich fürchtete und gehofft hatte, dass er sie niemals hören wird. Da kommt sie, diese Nachricht. Und es ist wie ein Stich in sein Herz. Es ist zu spät. Vers 49. Während er noch redete, kommt einer von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagt zu ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Lehrer nicht. Achte darauf, diese Person, die da kommt aus dem Haus des Vorstehers, sie sagt einfach, die Tochter ist tot, bemühe den Lehrer nicht. Also nach dem Motto, ja, der Herr Jesus kann jetzt gar nichts mehr tun. Der braucht gar nicht mehr kommen. Verstehst du? Was für ein Unglaube? Was für eine Unkenntnis? Jesus Christus, das Leben in Person? Sie haben keine Ahnung, mit wem sie es zu tun haben. Und schau mal, Jesus antwortet hier. Er antwortet. Er sagt, Vers 50, fürchte dich nicht, glaube nur und sie wird gerettet werden. Manchmal werden wir sehr, sehr ungeduldig mit dem Herrn und verstehen nicht, warum er sich jetzt so viel Zeit lässt und eigentlich müsste doch jetzt was passieren. Und es scheint fast so, als hätte er uns vergessen, als käme er viel zu spät. Aber das darfst du wissen, der Herr kommt niemals zu spät. Und auch wenn es so aussieht, als lässt er auf sich warten, es dient doch nur dazu, dass dein Glaube geprüft wird, dass dein Glaube gestärkt wird und dass er sich umso mehr verherrlichen wird in deinem Leben und sein Erbarmen und seine Gnade noch viel herrlicher aufstrahlen lässt in deiner Not. Fürchte dich nicht, glaube nur und sie wird gerettet werden. Verstehst du, dass das ein Gegensatz ist? Fürchte dich nicht, glaube nur. Wahrer Glaube, wahres Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus treibt die Furcht aus. Und tatsächlich, er glaubte an Christus. Er glaubte, dass Christus dazu fähig sein wird, seine Tochter von den Toten aufzuerwecken. Er glaubte an dieses Wort, das Jesus ihm in diesem Moment zuspricht und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur und sie wird gerettet werden. Und so gingen sie, obwohl sie die Todesnachricht erhielten, dennoch in dieses Haus. Jairus ging im Glauben, im Vertrauen darauf, dass der Herr zustande bringt, was er gesagt hat. Glaubst du so an Gottes Wort? Dass wenn der Herr dir etwas sagt, glaube nur und du wirst gerettet werden, glaubst du dann? Vertraust du darauf? Auch wenn es so unmöglich erscheint, dass du dennoch gehst im Glauben und sagst, ja, wenn du es gesagt hast, so vertraue ich und fürchte mich nicht. Vers 51. Als er aber in das Haus kam, erlaubte er niemanden hineinzugehen, außer Petrus und Johannes und Jakobus und dem Vater des Kindes und der Mutter. Dieses Wunder hier ist nicht für die breite Masse gedacht. Es war ein Wunder ganz persönlich für diese Familie, denn der Herr erbarmt sich über die, die ihn fürchten. Und Christus war keiner von diesen modernen Wunderheiler, diese Scharlatane, denen es einfach nur um ein Spektakel oder Show geht. Denn Christus geht es um wahres Erbarmen. Christus nimmt hier drei Apostel mit. Die, die am nächsten standen und die, die als drei Augenzeugen dienen sollten, die später diese Begebenheit bezeugen sollten, als sie auch zu Papier gebracht wurden. Aber da waren noch andere, wir hatten das ja auch gelesen in Matthäus Evangelium, da heißt es ab Vers 52, alle aber weinten und beklagten sie, er aber sprach, weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, da sie wussten, dass sie gestorben war. Wenn jemand verstarb dort zu dieser Zeit, dann wurde eine lautstarke Totenklage gehalten. Es wurden sogar Klageweiber engagiert, damit sie lautstark weinten und das Kind hier beklagten. Und wieder sehen wir hier diese Freundlichkeit des Herrn, dass er zu ihnen sagt, weint nicht, weint nicht. Der kümmert sich um sie. Er sagt, das Mädchen schläft nur, es ist nicht gestorben, das heißt, ich werde sie aufwecken. Und schaut mal, wie sie darauf reagieren, sie lachen. Sie lachen, denn sie wussten ja, dass sie gestorben war. Und wir lesen dann im Matthäusevangelium, haben wir gelesen in der Lesung heute, Jesus trieb sie alle miteinander aus. Sie durften nicht bleiben. Sie durften nichts davon mitbekommen, denn sie zweifelten, sie lachten und so werden sie diese Segnung des Herrn nicht erleben. Sie haben ihn nicht zu suchen. Er treibt sie alle raus. Verstehst du, wenn du ungläubig bist? Wenn du nichts übrig hast als ein müdes Lächeln für diese Wahrheiten aus der Heiligen Schrift, dass Christus der König ist, der Fürst des Lebens, der allen Leben spendet, die an ihn glauben. Wenn du darüber nur lachst, dann wirst du hinausgetrieben werden. Und ich sage dir, nicht nur hinausgetrieben werden aus ein irdisches Haus, sondern in alle Ewigkeit aus Gottes Haus. Wenn du lachst über Christus, wirst du hinausgetrieben werden in alle Ewigkeit. Für Christus ist der Tod tatsächlich wie ein Schlaf. Das heißt, er kann jederzeit einen Menschen daraus wieder aufwecken. Und so weckt Christus dieses junge Kind hier einfach, wie man seine Tochter am Morgen weckt, wie man das so macht. Er ergriff ihre Hand und rief und sprach: Kind, steh auf, werd wach. Christi Worte, und das sehen wir hier wiederum, haben unvergleichliche Macht. Sein Machtwort dringt hindurch, dringt hinein in die Totenwelt, ins Jenseits und ruft ihren Geist zurück und ihre Seele muss zurückkehren auf sein Befehl hin. Christus ist tatsächlich der Herr über Leben und Tod. Vers 55, und ihr Geist kehrte zurück und sogleich stand sie auf und er befahl ihr zu essen zu geben. Siehst du, wie unfassbar gnädig dieser Christus ist? Also er erbarmt sich über eine Frau, die 12 Jahre lang ausgestoßen, unrein war. Er holt sie zurück ins Leben, ja ins ewige Leben. Und wie er sich hier über dieses 12-jährige Mädchen erbarmt und sie zurückholt ins Leben. Und dann achte auf diese kleine Bemerkung hier noch. Christus sagte, er befahl es, gebt ihr zu essen. Gebt ihr zu essen. Ja, etwas, worüber wir einfach hinweglesen, aber... Wie ein Vater, der sich über ein Kind erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Was für ein freundlicher, aufmerksamer, liebevoller Herr. Er kümmert sich um dieses kleine Mädchen und sagt, gebt ihr was zu essen. Dieser Christus ist unfassbar. Er ist unfassbar gnädig und freundlich, barmherzig. Er hielt sein Wort. Jairus musste sich tatsächlich nicht fürchten, sondern nur glauben. Christus hält sein Versprechen. Und ihre Eltern, Vers 56, und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemandem zu sagen, was geschehen war. Also die Eltern können ihren Augen nicht glauben. Es ist einfach unfassbar. Also sie sollen es niemandem erzählen. Es wird uns hier kein Grund genannt, warum das so ist. Wir können uns mehrere Gründe denken. Erstmal, Christus wurde so schon bedrängt, wenn er überhaupt unterwegs war. Was wird passieren, wenn das jetzt auch noch publik wird? Und Christus möchte nicht einfach für seine Wunder bekannt sein. Er möchte die Menschen lehren. Ja, er möchte sie lehren können. Und was stellt euch vor, wie die Leute wohl die Familie belagert haben, als die das rausgefunden haben, als die Öffentlichkeit das erfahren hat. Das heißt, er schützt hier auch diese Familie und das Mädchen. Wir wissen nicht genau die Gründe, aber klar ist, Christus möchte nicht einfach für seine Wunder im Mittelpunkt stehen. Er hat eine Botschaft. Es geht ihm nicht darum, dass Leute einfach kommen und sich irgendeine Heilung abholen. Es geht ihm darum, dass sie erkennen, dass er der Herr ist, auch über ihr Leben und dass sie ewiges Leben empfangen können. Erzählt es niemandem. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Sag, glaubst du das? Hast du erkannt, dass er die Auferstehung und das Leben ist? Und siehst du sein Erbarmen? Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Diese beiden Wunder, die so miteinander verwoben sind, wurden aufgeschrieben, damit du erkennst, wie mächtig der Herr ist und wie groß sein Erbarmen ist. Er sieht diese 12 Jahre lang kranke Frau und er begegnet ihr. Er sieht dieses 12-jährige Mädchen, er begegnet ihr. Und er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und darum frage ich dich, fürchtest du ihn und kommst zu ihm und suchst sein Erbarmen? Denn es heißt im Psalm 145, den wir gerade am Morgen studieren, nah ist der Herr allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Wie Jairus, wie diese Frau, in Wahrheit ihn anrufen. Er ist ihnen nah. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Von wem erfüllt er das Verlangen? Von denen, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und hilft ihnen. Lerne von diesen Begebenheiten, die wir hier studiert haben. Vielleicht bist du auch eine Person, wo so manche Unreinheit in deinem Leben da ist und im Grunde ist dir das peinlich und du schämst dich dafür und du kommst dir vor wie ein Ausgestoßener und du denkst schon, du bist gar nicht würdig, jetzt gerade hier in dieser Gemeinde zu sein. Und dann vertraue doch auf seine Freundlichkeit und sein Erbarmen, denn du hast gehört, was er ist. Ein gnädiger und barmherziger Gott. Komm zu ihm, wirf dich nieder und bitte ihn um Rettung, dass er dich reinigt von aller Unreinheit und dir endlich wahren Frieden schenkt. Dass er auch zu dir spricht, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Sohn, dein Glaube hat dich geheilt, hab endlich Frieden. Versteh, dass du angenommen bist, dass ich alle deine Unreinheit beseitigt habe. Verstehst du? Ist das angekommen bei dir im Herzen, dass du angenommen bist durch den Glauben an Jesus Christus, dass er dich befreit hat von aller Unreinheit, dass du eine Tochter bist, ein Sohn, weil Christus dich erlöst hat? Hast du diesen Frieden? Und möge es so sein, dass das, was wir heute gehört haben, diesen Frieden endlich bringt, dass der Friedefürst dein Herz endlich zur Ruhe bringt und du Gewissheit hast, dass du geliebt und angenommen bist bei ihm. Aber vielleicht ist auch ein anderer hier, der gerade wie Jairus voller Sorgen und Ängste und so viel Furcht wegen so vielen bestimmten Dingen, Traurigkeit und Verzweiflung. Dann hoffe ich, dass du lernst, das, was Christus zu Jairus sagt: Fürchte dich nicht, glaube nur, glaube nur. Es gibt zahlreiche Dinge, die dir widerfahren können und die dir wehtun. Und du erkennst manchmal gar nicht, warum tut das Gott so? Und du denkst, er kommt zu spät und er kümmert sich nicht um dich und er hat dich vielleicht übersehen. Hör doch auf, dich zu fürchten und glaube nur. Nur glauben. Vertraue ihm. Psalm 112, ist so ein wichtiger Vers. Da geht es um den Gerechten, der wirklich mit dem Herrn lebt. Und was passiert, wenn so ein Gerechter, jemand, der mit dem Herrn lebt, eine böse Nachricht empfängt, wie Jairus? Da heißt es in Psalm 112, Vers 7, und er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Hast du gehört? Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht, denn fest ist sein Herz und es vertraut auf den Herrn. Es ist nicht die Frage, ob böse Nachrichten zu uns kommen. Sie werden zu uns kommen. Die Frage ist, ob dein Herz fest ist. Ob du vertraust, ob du glaubst, dass er alles in seiner Hand hat und dass du ihn doch nur fürchten musst, dass du ihn doch nur anrufen musst und ihm vertrauen musst und er wird alles gut machen, denn wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wir sind angenommen, was auch immer uns widerfährt, denn Johannes schreibt in 1. Johannes 3, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es, Töchter und Söhne des lebendigen Gottes. Und so wollen auch wir uns vor ihm, vor unserem Herrn Jesus Christus niederwerfen, ihn fürchten, ihn anbeten und auf ihn vertrauen. Denn gepriesen sei unser Herr, unser mächtiger Erlöser. Amen.